Herzlich willkommen zur vorletzten Session von Neues von der Bild auf Katapult 9. In dieser Session werden wir uns anschauen, was es Neues in Visual Studio 2013, in Team Foundation Server 2013 und auch im .NET Framework 4.5.1 gibt. Mein Name ist Andreas Pollack, ich bin Produktmarketing Manager für Visual Studio und Team Foundation Server, komme aber aus der Technik. Und die Katze kann das Mausen nicht lassen. Natürlich beschäftige ich mich auch technisch mit dem Team Foundation Server, wenngleich ich auch nicht mehr so viel zum Coden komme wie früher. Ich habe das in drei Bereiche aufgeteilt. Der erste Teil behandelt die Visual Studio IDE, 30 Minuten ungefähr. Dann werden wir den zweiten Teil anschauen, was Neues im Team Foundation Server bzw. in den ALM Capabilities im Visual Studio 2013 und Team Foundation Service drinnen sind. Und der letzte Teil beschäftigt sich dann mit .NET Framework 4.5.1. Was gibt es Neues im Visual Studio IDE? Starten wir gleich mit dem ersten Teil, mit dem ersten Abschnitt sozusagen an. Das, was wir hier betrachten, ist einerseits diese sogenannte Connected IDE, wie wir das bezeichnen. Sie haben heute die Möglichkeit, mit Visual Studio 13 Preview sich bei Visual Studio anzumelden. Was es damit auf sich hat, ist, dass Sie die Möglichkeit haben, hier Ihre Einstellungen zu synchronisieren zwischen verschiedenen Geräten. Das heißt, Sie haben die Möglichkeit, wenn Sie auf einem Gerät angemeldet sind, Ihre Einstellungen auf ein zweites oder drittes Gerät sozusagen mitzunehmen. Was wir uns dann anschauen werden, sind die Verbesserungen und Erweiterungen in dem Visual Design, in der Usability von Visual Studio. Man hat hier einiges aufgrund des User Feedbacks, des teilweise sehr heftigen User Feedbacks, ein bisschen umgearbeitet und ein bisschen verbessert. Und dann werden wir uns anschauen, Editor Productivity, was haben wir im Editor getan, um sie noch produktiver werden zu lassen, wo man noch effizienter arbeiten kann, weniger Kontextwechsel hat und hier sehr vieles aus dem aktuellen Kontext sozusagen tun kann. Und last but not least, die Performance Improvements in Visual Studio in der IDE drinnen. Das sind im Wesentlichen die Themen. Was wir uns ja gleich anschauen, ist die Connected IDE. Ich verwende mich hier auf die falsche Maschine, Moment. Wir starten Visual Studio und in Visual Studio habe ich jetzt rechts oben diese Sign-In-Schaltfläche und wenn ich auf die draufklicke, kann ich mich mit meinem Microsoft-Konto anmelden. Dazu kann ich mein Microsoft-Konto von meiner MSDN-Subscription nehmen oder meinen Outlook.com oder meinen Team Foundation Service. Das dauert ungewöhnlich lang. Ich hoffe, die Internet-Connection bricht jetzt nicht zusammen. Das wäre also der Super-GAU. Also man sieht gut. Ah ja. Jetzt hat mich das Ding schon ein bisschen ins Schwitzen gebracht. Sie müssen wissen, ich bin gestern am Abend noch da gewesen, habe ungefähr 2 Stunden gebraucht, das Internet zum Laufen zu bringen, also das lokale Netz zum Laufen zu bringen. Das Internet läuft von allein. Na, also wenn man jetzt in Google reingeht, Ergebnisse 0. Ja. Bing wollte ich sagen. Bing, Bing. Google. Ich muss sagen, sie haben schon einiges verbessert im Bing, aber ich suche immer zuerst in Bing und dann, wenn ich es nicht finde, suche ich in Google. Kommt aber immer seltener vor. Sobald ich mich da anmelde, synchronisiert er meine Settings runter und jetzt sehen Sie, dass hier eine Blue Theme eingerichtet. Und brauchst du meine Hilfe? Ja, das ist nett, dass du dann verabdunkelst. Und jetzt soll er synchronisieren, tut er aber nicht. Und zwar tut er das deswegen nicht, weil ich mich hier in einer Demo-Image befinde, die der Brian Keller zur Verfügung gestellt hat. Und hier die Zeit nicht stimmt und auch das Datum nicht stimmt und deswegen kommt es zu einem Konflikt. Und da kann ich auch gleich ein neues Feature von Visual Studio 2013 herzeigen, nämlich die Notification-Teil. Im Notification-Window sehe ich alle wichtigen Notifikationen von Visual Studio an den User. Und wir werden hier die Online-Settings auf diese Maschine anwenden. Und wir werden jetzt gleich sehen, dass das Theme von diesem blauen Theme umschaltet in das Lights-Theme, weil ich das so eingestellt habe. Das heißt, die Settings übernimmt er jetzt und lädt mir die Settings. Ich kann übrigens einstellen, welche Informationen er sozusagen zwischen den Maschinen synchronisieren soll. Mit Ctrl-Q komme ich in das Quick-Launch-Menü und im Quick-Launch kann ich dann eingeben Synchron, das reicht meistens dann schon, und schon bin ich im Synchronize-Settings-Menü und habe hier die Möglichkeit, das natürlich ein- und auszuschalten. In der Version, die Sie im Handel, im freien Handel kaufen können, werden Sie sich immer anmelden müssen. In der Enterprise-Version, die Sie im Unternehmen einsetzen, steht es Ihnen frei, ob Sie sich mit einem Microsoft-Konto anmelden wollen oder nicht. Und außerdem, wie gesagt, Sie können das hier abschalten, die Synchronisierung auch nicht. Auch ein neues Feature im Option-Dialog mit Ctrl-E habe ich jetzt die Möglichkeit, im Option-Dialog zu suchen. Suchen wir da zum Beispiel nach den Keyboard-Mappings, kommen hier zu den Keyboard-Mappings, klicken auf Keyboard und können hier die Keyboard-Mappings definieren. Und was da sehr lästig ist, ist, dass dieses Fenster so winzig klein ist und in der Vergangenheit konnte man dieses Option-Dialog-Fenster nicht verändern. Und wenn ich das dann nach rechts, links oben ziehe, wissen Sie schon, was kommt. Man kann das jetzt aufziehen. Also endlich, nach nur, weiß nicht, 10 Jahren, kurzem Leiden, kann man das jetzt machen. Ja? Also sehr, sehr coole Geschichte. Gut. Dann wollen wir nochmal kurz die Startseite anschauen. Die Startseite ist auch etwas, wo wir laufend dran arbeiten, sie zu verbessern. Sehr wichtig für Sie zu wissen, es sind ja immer so Kurzvideos, so Produktvideos, die dauern meistens nicht länger als 5 Minuten, geben aber unter Umständen einen ganz guten Einblick in Funktionen, die Sie vielleicht noch nicht einmal erahnt haben und die Ihnen aber weiterhelfen, produktiver zu werden. Also sehr, sehr sinnvoll, sich das mal anzuschauen. Auch die Announcements, die sind normalerweise rechts davon, wenn man einen großen Bildschirm hat. Und hier ist darunter. Und Sie können hier auch Ihre Projekte anpinnen. Die Projekte, die Sie häufig verwenden, können Sie hier anbinden. Damit können Sie sie schneller starten. Notifications. Ich habe es ganz kurz vorher hergezeigt, wo wir diesen Fehler bekommen haben mit der Anmeldung, dass wir das nicht synchronisieren können, weil das Datum und die Uhrzeit nicht gestimmt hat. Und wir versuchen natürlich Visual Studio laufend zu erweitern. Es kommen neue Funktionalitäten hinzu, auch so Dinge wie Azure SDK kommt raus, neues Visual Studio Update und wahrscheinlich kennen Sie alle diesen Ballon, der da unten immer wieder auftaucht in der Taskbar unten mit diesem Ding, neues Update verfügbar, dann klicke ich drauf, kommt gleich der Update Wizard und ich kann loslegen mit installieren. Das Notification Window soll das ein bisschen vereinheitlichen. Wir wollen, dass wir alle Notifications, die zum Thema Visual Studio oder auch wenn ein neues Azure SDK verfügbar ist, hier in diesem Notification Window drinnen anzeigen. Kriegen Sie dann oben diesen Knopf sozusagen, das wird dann, dieses Exclamation Mark wird dunkel. Sie können draufklicken und sehen die Notifications drinnen. Die bleiben so lange drinnen, bis Sie sie wegklicken. Und sobald Sie sie wegklicken, sind sie weg und sie kommen auch nicht wieder. Das heißt, wenn Sie ein Update wegklicken, müssen Sie selber auf die Update-Seite schauen, wenn Sie das Update installieren wollen. Außer es kommt dann das nächste Update. Aber so lange wollen Sie vielleicht nicht warten. Und diese Dinge verschwinden auch automatisch nach 30 Tagen. In 30 Tagen, wenn Sie diese Notification ignorieren, dann verschwindet die automatisch. Wichtige Notifications werden rot gekennzeichnet. Severe werden, nicht so wichtige werden gelb markiert und die ganz harmlosen sozusagen, oder nebenbei Informationsnotifications werden normal farbig adressiert. Bitte nachher, weil sonst wären wir mit der Zeit nicht fertig. Themes und Visual Design, wie schon gesagt, wir haben ein bisschen mehr Farbe ins Visual Studio gebracht. Das war eines der Aufschrei-Themen, so ähnlich wie der Start-Button fast. Und wenn Sie sich heute bei Visual Studio anmelden, bei Visual Studio 2013, haben Sie die Möglichkeit, sich hier anzumelden. Sie können hier auch hinschreiben, not now, maybe later. Und dann haben Sie die Möglichkeit, wie immer, die Settings auszuwählen. Wollen Sie die generellen Settings, so C-Sharp-Settings, welche Default-Settings Sie sozusagen verwenden wollen. Und wir haben jetzt 3 Themes. Ich habe es eh schon vorher kurz gesagt, es gibt jetzt ein Blue-Theme neben dem Dark- und dem Light-Theme. Wir haben das Feedback bekommen, manchen Leuten war das Dunkle zu dunkel und das Helle zu hell. Und deswegen haben wir eins in der Mitte geschaffen, das nennt sich dieses Blue-Theme. Wir haben uns aber nicht darauf beschränkt, jetzt ein neues Theme zu machen. Nein, wir haben auch die bestehenden Themes deutlich überarbeitet und verbessert. Wir haben bei den Icons gearbeitet, dass sie besser identifizierbar sind, indem wir sie teilweise eingefärbt haben, beziehungsweise den Kontrast erhöht haben. Teilweise Align-Icons die Linien etwas dünner gestaltet haben, wie beim Web-Config-File beispielsweise. Das war so ein dicker Klotz und da hat sich immer gedacht, was ist das da für ein Dreckfleck? Und das war ein bisschen dünner gestaltet. Auch die Linien zwischen den, oft war es nicht so ganz klar, wo hört ein Fenster auf und wo beginnt das nächste. Auch da haben wir ganz dünne Linien eingeführt, das werden wir dann nachher sehen, dass man einfach hier besser mit der Maus da navigieren kann und dann die Fenster besser verschieben kann. Auch die Hover Colors werden wir dann gleich sehen, Scrollbar States, auch in Ektoren, das zeigen wir einfach hier. Ah ja, der letzte Punkt ist noch wichtig, High Density Displays. Sie alle haben möglicherweise schon Geräte, die eine sehr hohe Auflösung haben. Das Surface ist so ein Klassiker. Das Surface ist, hat eine sehr hohe Auflösung, ist aber relativ klein. Und wenn man sich da die Sachen darauf anschaut, dann werden diese Icons dann schon mal sehr winzig. Und wenn man nicht so jugendliche Augen hat, ja, dann kann man diese Dinge möglicherweise nicht mehr so gut sehen. Deswegen gibt es im Windows die Möglichkeit zu skalieren. Man kann da die High-DPI-Settings auf 125 oder 150% stellen und damit wird das Ganze ein bisschen größer und man kann besser arbeiten. Er hat aber den Nachteil, dass wenn die Anwendungen nicht dafür geschrieben sind, und das ist das, was wir bei Windows 7 Compatibility Workshops immer wieder gepredigt haben, bitte, lieber Hersteller, schreiben Sie Ihre Anwendungen doch so, dass sie HDPI-kompatibel ist. Und wir hätten uns das vielleicht selber auch mal sagen sollen, weil beim Visual Studio war das nicht so immer der Fall. Und das ist auch was, woran wir gearbeitet haben. 200 DPI-Bugs wurden in dem Zusammenhang behoben. Ja. Schauen wir uns mal kurz die Theme-Updates an, was so da drinnen ist. Das ist jetzt eh ganz gut, dass hier die Wild-Theme geladen ist. Das war auch ein Kritikpunkt hier. Das war früher ein Grau hinterlegt, wenn man hingegangen ist. Und damit hat man den Text noch schlechter lesen können. Und das ist jetzt blau hinterlegt. Das sind so Kleinigkeiten, aber die trotzdem ganz praktisch sind. Oder hier, das ist übrigens auch ein nettes Feature, das jetzt im Windows Server im neuen und im Windows 8 jetzt geht im Remote Desktop. Dass man hier besser zoomen kann, dass diese dünnen Linien hier sind auch zur Verbesserung oder dass im Scrollbar, wenn man drüber hovert, dass man den sofort sieht, dass er sofort aktiv wird. Und wenn wir jetzt da in den Solution Explorer hineingehen und ich die richtige App geöffnet hätte, so machen wir da Team Explorer, auch ein Art, kann ich auch gleich dazu sagen. Wenn ich im Team Explorer drinnen bin, sehe ich da auch immer die aktuellen Solutions in meinem Teamprojekt drinnen, was sehr praktisch ist, weil bisher hat man immer hin und her schalten müssen. War sehr mühsam, die Solution dann zu öffnen, aber man ist in Source Control direkt reingegangen, hat es von dort geöffnet. Jetzt kann ich die Solutions direkt von da unten aufmachen. Sehr angenehmes Feature. Machen wir das dann mal gleich auf, diese Solution. Gehen in den Solution Explorer hinein, suchen uns dann mal Customers Controller. Auch ein Feature von Visual Studio 2012 eigentlich. Machen wir noch ein zweites auf, vielleicht das Testfile. Und man kann diese Dinge ja auch rausziehen. Das ist also ein Multi-Monitor-Support, wenn man so will. Auf einem Single-Monitor stellt sich der dann so dar. Man haut das links und rechts hin. Und die Frage ist immer, welches Fenster ist gerade aktiv? Und vor Visual Studio 2013 hat es nicht wirklich eine Möglichkeit gegeben zu sehen, welches dieser Fenster aktiv war. Und jetzt, und Sie werden das vielleicht gleich erkennen, was sich hier ändert. Such, wer hat das entdeckt, was sich ändert, aufzeigen, der Herr da hinten, was haben wir sich geändert? Das Icon, ja, dafür kriegen Sie ein T-Shirt. Oder die Dinge auch loswerden. So. Also damit sehen Sie immer, welche Visual Studio Instanz sozusagen gerade aktiv ist. Das Ding da oben nicht gerade stört. So. Sagen wir mal, so ein bisschen zu den Themes. High-DPI, ich habe schon gesagt, dann passieren solche Fehler in so Applikationen, die nicht die High-DPI geeignet sind, dass diese Icons da zu winzig sind. Das ist noch nicht ganz so dramatisch. Schwieriger wird es beim Import- und Export-Dialog, wo man hier auf den Checkbox-Hackern noch was anhackern soll, wenn man überhaupt erkennt, dass es Checkboxen sind. Und ganz schwierig dann hier Bildevent irgendwas einzutragen in ein Feld, das ungefähr 2 mm groß ist. Also das ist durchaus eine Herausforderung. Vor allem, wenn man es lesen will. Gut. Dann schauen wir uns jetzt, nichts vergessen, das ist mir ganz wichtig, dass man auch ab und zu mal aufs Demoskript schaut. So. Das nächste, was wir uns anschauen, ist die Änderungen oder die Verbesserungen, die wir im Editor durchgeführt haben. Also was haben wir dort für Erweiterungen oder Verbesserungen gemacht. Gehen wir wieder in Visual Studio hinein und schon wieder ins Falsche, das kommt davon, wenn man die in der falschen Reihenfolge aufgemacht hat. Gehen wieder ins Customers Controller hinein. Ein bisschen näher zoomen, dass Sie das besser sehen. Und wenn wir da jetzt eine neue Methode schreiben, Public View Result Test. Und wenn ich jetzt Klammer aufmache, werden Sie sehen, dass er automatische Phrase Completion hat. Das heißt, sobald ich die Klammer aufmache, macht er mir auch gleich die Klammer zu hin. Wenn man weiß, dass man Tab drückt, kommt man mit Tab auch dahinter hin und kann dann gleich in die nächste Zeile gleich in die nächste Zeile gehen und die geschwungene Klammer schreiben. Und auch bei der geschwungenen Klammer, also wir haben generell bei allen Dingen Brace Completion, wir haben auch Quote Completion, das heißt, wenn ich ein Hochkomma irgendwo eingekriege, automatisch auch das zweite Hochkomma hinein. Und können dann da unseren Text hineinschreiben, zum Beispiel var i equals 1, Strichpunkt. Und wir haben auch Autospacing. All diese Dinge kann ich in den Optionsdialogen einstellen, wie ich sie haben möchte. Ich glaube nicht, dass es so flexibel ist, dann kann ich mit einem fünffachen Spacing haben, aber man kann doch einiges einstellen, wie das Ding sich verhalten soll. Und nachdem wir das jetzt gemacht haben, jetzt möchte ich da unten noch ein paar Breakpoints setzen, irgendwo im Code drinnen. Und wenn wir jetzt auf diesen Scrollbar schauen, und die einen oder anderen kennen das vielleicht aus den Productivity Power Tools, da gibt es jetzt so einen Scrollbar auf der Seite und da sind lauter kleine Punkte und Flecken drinnen. Und wenn wir da reinzoomen, ups, das habe ich offen, oder wie? Wenn wir da jetzt reinzoomen, da sehen wir die Informationen im Codebar. Das ist dieser Codemap-Modus vom Scrollbar, der mir zusätzliche Metainformationen gibt zu meinem Code. Also rote, wenn ein Fehler zum Beispiel in dieser Position ist, dann sehe ich das durch rot markiert in einer Information hier mit grün. Zum Beispiel, dass diese Variable zwar deklariert wurde, aber noch nicht verwendet wurde. Meine Änderungen sehen wir mit gelb. Die blaue Linie indiziert sozusagen, wo meine aktuelle Carried Position ist. Und diese dunkel, fast braunen Icons da unten sind meine Breakpoints. Und somit habe ich eine sehr schnelle Möglichkeit zu sehen, wo sind meine Breakpoints, wo habe ich gerade was geändert, wo habe ich vielleicht einen Fehler, wo ist meine Carried Position und kann sehr schnell dorthin navigieren. Den kann ich auch ausklappen, also mit Scrollbar Options kann ich hier in den Map Mode gehen. Habe hier verschiedene Größen zur Verfügung und dann schaut das Ganze so aus, da sehe ich so eine sehr, sehr kleine, also es eignet sich nicht zum Lesen, aber ich kriege einen ganz guten Überblick über die Struktur von meinem Code und ich kann auch da jetzt mit, dank dieser Preview-Option sehr genau sehen, aha, da habe ich einen Breakpoint gesetzt, was ist da, aha, da ist die und die Methode, aha, Action Result Create und sehe, dass der sehr schnell, kann auch sehr schnell dorthin springen und vor allem ich muss, wenn ich da unten was nachschauen will, ganz schnell mal auf die Schnelle nicht extra wieder hier meinen Kontext verlassen, sondern ich kann hier einfach kurz rüberschauen. Sehr nützliches Feature auch. Was haben wir noch? Sie können jetzt Zeilen herumschieben mit Alt, wieder ein Shortcut zum Merken, Alt rauf und runter. Damit können Sie jetzt Zeilen im Code herumschieben, das ist, wenn Sie was umarrangieren wollen. Das geht auch mit ganzen Blöcken. Also Sie müssen das nicht nur mit einer Zeile machen und so hat das auch wenig Sinn gemacht. Aber wenn Sie beispielsweise die Methode hier verschieben wollen, dann können Sie das auch so machen. Also Sie können das auch über Methoden hinwegschieben, ja, also das ist auch kein Problem. Noch einfacher und vielleicht übersichtlicher ist, wenn Sie alles zusammen kollabieren und dann einfach diese Einzelzeile darüber schieben, auch dann schiebt er die ganzen Sachen rüber. Durchaus angenehme Geschichte, wenn man die Sachen umsortieren will. Es gibt manche Leute, die legen sehr viel Wert darauf, wo welche Methoden drinnen sind und diese lästige Hin- und Herkopiererei hat vielleicht damit ein Ende. Navigate2 haben wir auch verbessert. Navigate2 war ein modaler Dialog. Wenn ich Ctrl, Komma drücke, um zu Navigate2 zu kommen, geht das jetzt rechts oben auf. Also rechts oben ist relativ. Und das ist noch ein Preview-Bug. Sobald ich jetzt da mit dem Cursor-Taste runtergehe, snappt das nach rechts. Ja. Und ich sehe hier im Preview-Tab auch immer gleich angezeigt die Informationen zu dem jeweiligen Element, was ich hier ausgewählt habe. Angenehme daran ist, wenn ich hier Escape drücke, bin ich sofort wieder dort, wo ich war. Ja, also ich habe nicht meinen Kontext verloren wieder, sondern ich bin sofort wieder dort, wo ich war. Genauso ist es beim F12, Go to Definition. Wenn ich F12 drücke, was auf der Tastatur ein bisschen eine Herausforderung ist, dann komme ich ja hier in die Definition, aber auch da öffnet sich zwar der Preview-Dialog und ich mache keine tausenden Fenster auf, aber ich bin trotzdem wieder in einem eigenen Fenster drinnen. Und um das zu verbessern, haben wir die Möglichkeit geschaffen, wenn Sie Alt F12 drücken, was auf der Tastatur noch schwieriger ist, dann kommen Sie hier hin und Sie bekommen hier eine eingeblendete Peak-Preview sozusagen von dieser Goto-Definition und Sie können sich hier schon anschauen. Sie können hier dann so noch weitergehen, Sie können sagen, okay, da möchte ich nochmal eine Stufe reingehen, Alt FN F12 und dann noch einmal Alt FN 12. Und Sie haben da jetzt, sind mehrere Hierarchien nach unten gegangen, mit Ctrl Alt plus Minus können Sie in dieser Hierarchiestufe hin und her navigieren. Normalerweise, wenn Sie das machen, machen Sie das übrigens mit Ctrl Shift 7 und 8. In dem Fall ist es Ctrl Alt. Also ich hoffe, Sie haben sich das jetzt gut gemerkt. Nachher dann abfragen. gibt es etwas Nettes zum Gewinnen. Im Moment kann ich da drinnen noch nichts editieren. Der auf der Bild hat behauptet, ja, unter Umständen, also die auf der Bild hat das behauptet, dass das unter Umständen dann in der Release gehen wird, dass man auch dann direkt da drinnen auch noch editieren kann, wenn man das möchte. Ja. Ansonsten kann man das Fenster auch promoten. Mit Escape bin ich auch wieder zurück. Das letzte Feature von den Productivity oder die von den Productivity Features ist das Thema Code Lenses. Wer hat schon mal das Thema Wort Code Lenses gehört? Noch niemand, okay. Code Lenses sind sozusagen Metainformationen, die ich zu meinem Code dazugeben kann oder die mir zu meinem Code dazu angezeigt werden, womit ich schneller herumnavigieren kann oder schnellere Informationen bekomme. Das heißt, im Customers Controller möchte ich vielleicht wissen, wer verwendet denn den Customers Controller noch alles? Und da kann ich einfach auf dieses References klicken und sehe, aha, der wird von diesen und diesen Funktionen mit referenziert. Kriege ich auch immer eine Peak-Ansicht und kann mir das sehr schnell anzeigen. Diese Informationen, diese Code Lenses, kommen aus dem Team Foundation Server. Ohne Team Foundation Server können Sie die Code Lenses nicht nutzen, denn das macht nicht der Editor, dass der im Hintergrund die ganzen Metainformationen zusammenzieht, sondern das macht der Team Foundation Server, der initiiert das und stellt das dann dem Visual Studio zur Verfügung. Sie sehen auch in den Code Lenses solche Dinge wie, was waren die letzten Änderungen, zum Beispiel, die der Brian Keller durchgeführt hat. Oder wer hat das als letzter modifiziert? Das war der Brian Keller. Welche Änderungen hat es gegeben? Können dann da direkt auf das Change Set wechseln, können sich die Informationen im Change Set anschauen, was hat sich da verändert, haben die Change Set Details auf der Seite gleich angezeigt. Bitte was? Ja, das mit dem Test, das werde ich gleich zeigen. Wenn Sie die Alt-Taste drücken, haben Sie übrigens so Shortcuts. Sie sehen da die so Nummern drüber, die ändern sich nie. Das schaut manchmal da recht lustig aus, weil da fehlt zum Beispiel der 1er. Wenn da was anderes fehlt, dann hat man nur 2, 4, 5 dort stehen, je nachdem, was Sie an Dingen haben. Der Grund, warum die Nummern immer gleich bleiben, ist offensichtlich, dass man sehr schnell immer mit Alt-2 immer auf die References hinkommt, klarerweise. Und wir, der Herr da schon gesagt hat und sich ehrlich ein T-Shirt verdient hat, wenn er herschaut. Hallo? T-Shirt? Was man auch hier sieht, ist, wenn es Testfälle gibt zu dieser Methode, dann sehe ich, dass es hier Testfälle gibt. Und hier gibt es 2 Testfälle offensichtlich. Das heißt, was wir jetzt machen, ist, wir reißen mal den Test Explorer auf und im Test Explorer lassen wir diese Tests mal durchlaufen. Manual. Und jetzt werden wir gleich sehen, dass da eine fehlschlägt. Woher ich das weiß. Ich habe diese Demo schon mal gemacht. Und wir gehen hier rein. Wir sehen, es sind 2 Methoden, die hier sozusagen 2 Testfälle. Und dieser eine Test, Create Null Customer, der schlägt hier offensichtlich fehl. Mit einem Doppelklick komme ich dorthin und kann man anschauen, aha, der erwartet eigentlich eine Argument Null Exception, wenn er 0 übergibt, was irgendwo auch nahe liegt. Und wenn wir jetzt wieder zurückgehen, können wir das natürlich da einbauen. Shift-Alt-Enter, Fullscreen. Können wir sagen, if customer equals null, then. So. Irgendwann mal VB gemacht, in langen Verlangen. Aber das, ja, das kriegt man nie wieder weg. So. Using System. Und wenn ich jetzt da reingehe, also mit Alt 3, kann ich jetzt die Methode auswählen und sagen Run. In dem Fall lasse ich nur den einen Testfall neu laufen und es wird grün und ich habe es gleich getestet. Ja. Also durchaus sehr, sehr nettes Feature auch. Gut, das war's zu den Code. Die Code Lenses, die kann man natürlich auch konfigurieren. Die findet man mit Ctrl-Q. Code Information Indicators, so haben diese Dinge geheißen, bevor sie Code Lenses geheißen haben. Es könnte sein, dass man in der Release das dann nochmal umbenennt. Da muss man halt Code Lenses eingeben. Und da kann man die Möglichkeiten einstellen, was ich alles sehen möchte und was nicht. Da merkt sich auch der Options-Dialog, merkt sich auch die eingestellte Größe. Auch ein tolles Wahnsinns-Feature. So. Nachher bitte, dann die Fragen. Weil wir haben sehr gedanceden Content, das ist Session-Content aus 3 Sessions eigentlich. Ja. Also durchaus eine Herausforderung und wir haben nur sehr wenig Zeit. Performance Improvements, was haben wir bei der Performance getan? Wir haben die Ladezeit der Solutions reduziert, wir haben die Idee-Startup-Zeit reduziert und die Responsiveness. Das heißt, wenn wir neu starten, kommt zuerst, egal, gut, dann zeige ich das zuerst. Wir haben natürlich sehr, sehr viele Code-Improvements gemacht, um die Performance zu verbessern. Nicht alle werde ich jetzt da darstellen, ja, das sind zu viele, die man herzeigen kann. Wichtig ist vielleicht für Sie zu wissen, was können Sie machen, damit die Performance von Visual Studio besser wird. Sie können am Code-Improvement-Programm oder Customer Experience Program teilnehmen. Das ist die eine Frage, die Sie immer gestellt kriegen, wenn Sie Visual Studio installieren. Was macht dieses Ding? Es analysiert dann, wenn Visual Studio hängen bleibt und schickt an Microsoft, da in Australien, in Österreich hat jemand da einen Fehler gehabt, da ist das Visual Studio hängen geblieben, das sind die Metainformationen dazu, schaut euch das an. Und dort sitzt dann jemand und analysiert diese Daten, vor allem die, die mehrfach kommen, und aufgrund dessen werden diese Sachen behoben. Ja? Also es ist durchaus sinnvoll, das aufzudrehen. Um ein paar Sachen herauszugreifen, das Konfigurationswechseln im C++-Projekt, das war durchaus meine Herausforderung, weil es hat doch immerhin 170 Sekunden gedauert, wenn man das gemacht hat im Visual Studio 2012. Wir haben es zumindest runtergebracht, dass es jetzt nur noch 40 Sekunden dauert. Das ist immerhin eine 325-prozentige Verbesserung. Und interessant ist, wenn man das öfters machen will, also alle nachfolgenden Änderungen hatten vorher 100 Sekunden gebraucht, doch noch fast 1,5 Minuten und jetzt 0,5 Sekunden. Also das ist durchaus eine deutliche Verbesserung. Hilft jetzt natürlich auch nur jenen, die jetzt mit C++ programmieren. Sind aber genug. Symbol Improvements. Endlich kann ich, wenn er die Symbols ladet und sie nicht laden kann, auch das Ganze abbrechen, ohne 5 Minuten vorm Rechner sitzen zu müssen und zu warten, bis er diese Symbols nicht geladen hat. Und er merkt auch sich dann, welche Symbol-Files er nicht laden konnte. Das Caching ist dort besser, er kennt früher, wenn ein Netzwerkpfad nicht vorhanden ist. Und ich habe auch endlich die Möglichkeit, eigene Trust-Server einzutragen. Weil wenn ich keinen Trust-Server eintrage, was kommt da? Da kommen wieder 5 Dialoge in die Richtung, vertrauen Sie sicher diesem Server und wenn Sie nicht sicher sind, dann klicken Sie jetzt nicht ja. Und das ist sehr lästig manchmal und das kann man jetzt damit umgehen, indem ich hier meinen eigenen Trust-Server sozusagen definieren kann. Auch in der Solution Low Performance wurde was verbessert. Diese Demo habe ich jetzt nicht nachimplementiert aufgrund der Zeit. Ist auch nicht sonderlich spektakulär. Hier werden einfach die Projekte sozusagen on demand sozusagen im Hintergrund geladen. Die Dateien, die ich vorher offen hatte, wenn ich die Solution vorher zu hatte und sie neu startet, die Solution, werden die Dateien zuerst geladen und ich kann immediately anfangen, in diesen Dateien zu editieren, wenn ich das möchte. Sobald ich allerdings da drinnen editiere, ist aus Performance-Gründen, wird das Laden der Projekte zwischenzeitlich pausiert. Und sobald ich wieder die Finger von der Tastatur lasse, lädt er weiter. Starte ich dann ein Bild an, versucht er natürlich zuerst, muss er natürlich die Projekte laden, weil wir sollten sonst bauen. Und aber auch diesen Dialog kann ich jetzt abbrechen. Kurz nochmal zusammengefasst. Im ersten Abschnitt haben wir jetzt die Connected IDE gesehen, also die Möglichkeit, die Einstellungen zwischen den Maschinen zu synchronisieren. Wir haben ein paar Verbesserungen gesehen im User Interface und in der Usability. Wir haben ein paar Productivity Features gesehen im Editor, wie sie besser Code schreiben können oder wie sie besser unterstützt werden beim Code schreiben. Und wir haben ein bisschen einen Überblick über die Performance Improvements gegeben. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil. Was gibt es Neues im Team Foundation Server und im Application Lifecycle Management? Und da haben wir einerseits die Agile Planning Tools, das neue Webinterface, was wir uns anschauen. Wir haben uns eine neue Möglichkeit, wie man Code History in Change Sets oder auch in Commits, also das gleiche geht auch für Git, machen kann. Wir haben eine neue Funktion im Team Foundation Server. Und im Service gibt es ja schon länger, aber wird auch ständig erweitert, sind diese Team Rooms, die wir uns ein bisschen näher anschauen werden. Und dann werden wir uns auch den Git Support anschauen für Team Foundation Server, Service und Visual Studio. So, was Moment das. Agile Planning Tools und neues Webinterface. Also wir haben auch da die Farben verbessert. Nein, wir haben auch da ein bisschen an Visual Design gearbeitet. Wir haben durchaus auch die Farben teilweise verändert, werde ich gleich herzeigen. Wir haben auch die Usability ein bisschen verändert. Man kann zum Beispiel jetzt Images direkt jetzt im Webinterface in die Work-Items hineinkopieren. Man hat ein neues Work-Item-Features im Scrum-Template, das wir uns dann auch gleich anschauen werden. Das nennt sich Features. Und wir haben ein paar Board-Improvements. Das schauen wir uns jetzt vielleicht gleich an. Ah, hallo. Escape. Refresh, das ist das Richtige. Das Demo-Image, was ich hier übrigens verwende, ist das Demo-Image von Brian Keller. Am Schluss habe ich so einen QR-Tag, den können Sie einscannen, damit kommen Sie auf Codefest, auf die ALM-Seite. Dort finden Sie die ganzen virtuellen Maschinen, die man sich runterladen kann. Da gibt es alles von Project-Server-Integration bis System-Center-Integration, alles Mögliche, was man sich da runterladen kann und anschauen kann. Und da ist auch dieses Visual Studio 2013 Preview-Demo drauf. Gut, das Erste, was wir uns anschauen, ja, da drinnen gibt es Settings und diese Settings sind in einer recht aggressiven Farbe hinterlegt. Jedes Mal, wenn man die Settings hineingeht, dann sage ich, was habe ich jetzt schon wieder falsch gemacht, ja, weil alles irgendwie da oben so rot ist. Das war auch ein Feedback und in der neuen Version, in der Preview ist es noch nicht drinnen, aber im Team Foundation Service kann man das schon sehen, haben sie das jetzt auch in ein angenehmes Blau umgewandelt. Ja? Also das ist jetzt nicht mehr so ganz brutal. Dann haben wir im Backlog, wenn es dann gleich mal ladet, haben wir hier Color Bars. Und die Color Bars sagen mir an, um welches Work-Item oder welcher Work-Item-Art es sich hier handelt. In dem Fall habe ich ja in meinem Backlog nicht nur Backlog-Items, sondern ich habe auch Bugs zum Beispiel drin. Also Bugs sind zum Beispiel hier rot gekennzeichnet. Die Farben werden im Process-Template hinterlegt, das heißt, ich kann das auch austauschen. Und wenn wir jetzt so ein Work-Item mal aufmachen, so, da können wir jetzt ein Bildchen hinzufügen, das möchte ich auch noch hier zeigen, suchen wir mal nach Technikern, Bilder, interessante Technikerin, so, Gruppe, so viel zu. So, und dann kann man einfach ins Webinterface gehen, kann es mit Ctrl-V einfach das Bild hinein kopieren. Das klingt jetzt unspektakulär, ist aber trotzdem ein nettes Feature und das spart viel Arbeit. Also wenn man da großartig über Add, Insert, Image und dann irgendwo eine Datei das unterladen muss, durchaus praktikabler. Normalerweise sucht man sich die Images vermutlich nicht aus dem Web, sondern man macht den Code Snippet View auf, kopiert irgendwas etc. So. Was haben wir dann auch Features? Features oder auch Epics, ja. Unterscheiden sich von einem Backlog. Ein Backlog-Item, sowas wie dann als Benutzer möchte ich mit einer Kreditkarte meinen Einkauf bezahlen können, ist etwas, was ich normalerweise versuche in einer Developer-Iteration umzusetzen. Jetzt gibt es aber eigentlich noch was darüber und das ist ein Feature, das ist eigentlich das, was da für den End-User eigentlich oder für den Anwender der Anwendung viel relevanter ist, ist das komplette Feature, ein komplettes Feature-Set sozusagen an verschiedenen Features, die ich auch testen kann und in diesen Features sind möglicherweise mehrere Backlog-Items drinnen involviert. Ja. Ich lege was in den Basket-Korb, ich mache einen Checkout, ich zahle mit Kreditkarte und diese ganzen Sachen sammle ich in einem Feature zusammen. Das haben wir hier abgebildet jetzt mit diesen Features eben, die jetzt hier in diesem Process-Template mit lila unterlegt sind und ich kann mir hier zu den Features mit den auf der rechten Seite hier auch die entsprechenden dazugehörigen Backlog-Items anschauen beziehungsweise die dazugehörigen Tasks, wenn ich in der Feature-View bin. Wenn ich in der Backlog-Item-View bin, kann ich mir hier natürlich auch wieder die Features anzeigen lassen oder vice versa die Tasks. Das ist auch ein bisschen überarbeitet worden und zwar sieht man das im Team Foundation Service, wenn wir dort reingehen und uns jetzt hier mal das Backlog anschauen auf meinem Testprojekt. Dann sehen wir, dass jetzt hier oben auch noch Farben dazu gekommen sind. Wenn ich auf Features klicke, dann sehen wir da oben dieses lila, diesen lila Farbbar und ich kann hier unten gleich direkt anklicken, den Farbband, dann wird mir das so angezeigt, dass ich sage, okay, so wie einen Filter sozusagen, meine Features filtern sich in die Backlog-Items und die Backlog-Items habe ich dann direkt unter den Features schön dargestellt. A Feature is größer als a User Story, könnte man so sagen. Also da gibt es ja unterschiedliche Bezeichnungen, ja. Backlog, User Story, Epic und Feature. Feature entspricht dann Epic. Ja. Ach, da habe ich noch was vergessen herzuzeigen. Und zwar, das sieht man da besser. Und wir haben jetzt endlich die Möglichkeit, auch vergangene Iterationen anzuzeigen im Backlog, dass ich mir auch anschauen kann, was habe ich denn in vergangenen Iterationen umgesetzt mit Past Iterations. Ja. Ah ja, ach, das vergesse ich jedes Mal zum Erzählen. Backlog-Items. Da hat sich auch was getan, und zwar diese Backlog-Items sind normalerweise verschwunden, wenn ich sie in eine Iteration gebracht habe, wenn ich sie bearbeitet habe, sind die verschwunden dort aus dem Core-Backlog. Zukünftig verschwinden die dann nur raus, wenn sie entweder fertig sind, also done sind, oder wenn sie gemisskübelt werden. Ja? Dann sind sie weg. Aber ansonsten bleiben die da drinnen in der Liste, bis sie erledigt sind, dass ich hier wirklich eine Gesamtansicht habe über alle Backlogs, die eigentlich sozusagen hier noch offen sind. Auch die Backlog-Item ist Story und Feature ist Epic. Ja. Feature ist übergeordnet, geht über mehrere Iterations. Gut. Wir haben bei diesen Features und beim Backlog auch eine jeweilige Board-View, womit ich mir definieren kann, dass ich sozusagen über verschiedene Item-Schritte sozusagen über meine Stages sozusagen hinweggeht. Ein Feature geht zum Beispiel von New auf In Progress und irgendwann einmal dann auf Done. Und ich kann das ja mit Drag and Drop einfach rüberziehen, das ist nichts Neues. Ich kann hier aber mit Customized Columns hier auch meine eigenen Steps dazwischen einführen, kann definieren, in welchen State dieses Objekt gehen soll und kann mir hier das sozusagen anpassen. Und das Gleiche kann ich auch natürlich für die Backlog-Items machen. Auch da drinnen kann ich das natürlich entsprechend anpassen. So. Für dieses Teamprojekt. Ja. Im Moment gibt es nur eine Web-API, also eine Web-Ansicht. Ich wüsste jetzt nicht, dass es eine Desktop-View auch gibt. Die Web sollte aber so gut sein, dass es die Desktop eigentlich nicht so wirklich brauchen. Also das ist die Idee dahinter. Der Vorteil von der Web ist natürlich klar, dass Sie können es von überall eigentlich aufrufen und damit. Manchmal, ja. Das stimmt. Comment in Code History. Wir haben die Möglichkeit, das gibt es ja auch schon länger jetzt im Team Foundation Service, dass ich in der Code History, in meinen Change Sets oder in meinen Commits drinnen zusätzliche Metainformationen hineingeben kann. Das heißt, ich kann, wenn ich zum Beispiel mit dem Code anschaue, sehe da drin irgendwas, was mir auffällt, kann ich hier zusätzliche Comments dazugeben, die als Metainformationen im Team Foundation Server gespeichert werden, im Change Set sozusagen und nicht direkt im Code. Und das schauen wir uns einfach jetzt mal kurz an, wie das ausschaut. Ups, Escape. Wir wechseln da wieder rüber und schon wieder ins Falsche rein. So. Brauche ich nur auf Code gehen. Habe hier meine Change Sets. Und was wir hier sehen, das ist ein Feature, das Sie jetzt im Moment nur im Team Foundation Service haben, aber in der Release vom Team Foundation Server 2013 drinnen sein wird, dass Sie hier angezeigt bekommen, welches Change Set hier einen Comment hat. Nachdem ich alleine dieses Team Foundation Service verwende, sind alle Change Sets von mir. Normalerweise hätte ich da hier mehrere Personen. Gehe ich jetzt hier auf Important Code Changes, sehe ich sofort, wo meine Important Code Changes sind. Ich habe hier etwas geändert, ich habe hier eine wichtige Zeile hinzugefügt und habe dann hier noch Kommentare hinzugefügt. Auf diese Kommentare kann ich hier auch einen Reply machen und kann hier sozusagen mehrere Informationen noch hinzufügen, mehrere Metainformationen hinzufügen. Die lassen sich auch ganz gut gruppieren, das heißt, ich kann hier einstellen auf der einen Seite, wie ich diese Sachen anzeigen will. Ich möchte zum Beispiel die Comments unter den Code-Files anzeigen, dort wo sie da sind. Ich kann die auch komplett natürlich ausblenden oder nur eine Liste anzeigen, die Comments komplett hiden. Also da gibt es durchaus sehr viele Einstellungsmöglichkeiten. Ich kann dann direkt auf das File draufklicken, um hier so eine Gesamtansicht zu bekommen über die Datei, weil hier sehe ich ja sozusagen nur einen kurzen Ausschnitt, wenn ich jetzt in dem Fall habe ich nur eine Datei verändert, aber wenn ich mehrere Dateien verändert hätte, dann würden die hier drunter auch gelistet werden und ich könnte mir für mehrere Dateien sozusagen die Änderungen im gesamten Change-Set sozusagen anschauen. Wenn ich dann auf die einzelne Datei wechsle, kann ich mir die Datei hier im Detail anschauen, beziehungsweise kann hier mit der Diff-View sozusagen mir auch da den Compare machen zwischen den, na, theoretisch, ja. Und, hallo? Hallo, es lädt nur noch. Internet ist langsam, aber es ist zumindest da. Das ist schon mal hilfreich. Hier kann ich von Änderung zu Änderung springen. Wir haben auch hier eingebaut, dass ich von Kommentar zu Kommentar springen kann, wenn der Quellcode jetzt ein bisschen länger als eine Seite ist. In dem Fall ist es jetzt nicht so dramatisch. Das nächste sind die Team Rooms. Und die Team Rooms sind auch eine neue, geht das noch, ja, sind auch eine neue Funktion, die eigentlich mit dem Team Foundation Service eingeführt wurde. Übrigens, by the way, nicht alle Dinge, die im Team Foundation Server on-premise reinkommen, sind jetzt schon im Team Foundation Service drinnen. Ja. Also das hat das Produktteam gesagt, hat das in einem Vortrag sogar mal gesagt. Ja. Aber offensichtlich wollen sie da noch ein paar so Überraschungseffekte einbauen, ja, dass man dann surprised ist, was es dann doch noch alles Zusätzliches gibt. Also sie haben durchaus ein paar Geheimnisse noch vor dem Mitbewerb, die nicht im Team Foundation Service schon angekündigt werden. Aber der Team Room ist im Team Foundation Service auch schon enthalten, ist im Wesentlichen eine persistente Dokumentierung von allen möglichen Ereignissen und Konversationen in meinem Team während der Entwicklung. Dort kann ich mich online sozusagen zu verschiedenen Themen unterhalten, was vor allem bei verteilten Teams vielleicht wertvoll ist. Und ich kriege alle möglichen Informationen dort hineingeschossen, je nachdem, was ich einstelle. Kann ich zum Beispiel Code-Changes einstellen, dass ich die Commits oder Check-Ins sozusagen sehe. Ich kann sehen, wenn jemand Builds angetriggert hat oder andere Alerts, die kommen, kann ich in dem Team-Room sozusagen chronologisch drinnen vorfinden. Das hilft mir zum Beispiel, wenn ich 2 Tage auf Urlaub gehe und das Team macht irgendwas und kommt zurück und möchte einen Überblick darüber bekommen, was ist denn so diskutiert worden in dem Team-Room oder was ist denn so passiert in letzter Zeit, kann ich da zurückgehen und kann mir das anschauen. Das Ganze wird es auch für Git geben. In der On-Premise-Version ist die Git-Integration noch nicht drinnen. Im Team Foundation Service ist die Git-Integration bereits drinnen. So, da kommen wir nochmal drüber. Und hier sehen wir schon den Team Room. Im Moment befinden sich 0 Leute im Raum. Der Andi Schaubus ist nicht da, weil sonst hätte ich ihn genötigt, hier den Raum zu joinen. Ich habe letztens einen Bug gesucht, habe ich ihn eingeladen in mein Teamprojekt. Und hier sehen wir die letzten Änderungen sozusagen. Ich kann hier auch einen Schritt sozusagen zurückgehen. Ups. Im falschen Team rum. Team Room. Wo fehlen mir da jetzt Informationen? Warum sehe ich die nicht? Eigentlich sollte ich hier mehr sehen, aus irgendwelchen Gründen. Interessant. Okay. Na, man muss nicht nur den richtigen Tag mal erwischen, man muss auch unter Umständen den richtigen Teamraum erwischen. Ja, es kann sein, dass ich hier möglicherweise das falsche Projekt ausgewählt habe, wer weiß, wo ich da schon wieder hin wollte. Egal, dann schreiben wir halt was Neues rein. I love Visual Studio and TFS. Dann kommt das da so rein, ja, habe wieder eine zusätzliche Information hinzugefügt. Ich kann auch sagen, hey, @ Andreas Schabus. Have a look at work item number 4. Man kann das so hineinfügen und wenn ich die Nummer angebe beim Work Item, habe ich einen Direktlink hinterlegt und kann sozusagen direkt zum Work Item finden. Das @ Schabus schaut da jetzt nicht sonderlich spektakulär aus, wenn ich allerdings schreibe, hey @ Andreas Pollack, dann sehen wir, dass das für mich ganz anders ausschaut. Und wenn der Andreas Schabus reinschaut, dann sieht er das auch so hell unterlegt und kann damit sozusagen sehr schnell sehen, ups, da ist irgendwas, das betrifft mich. Ja. Auch URLs zum Beispiel werden hinterlegt. Das heißt, wenn wir jetzt da reingehen und sagen, have a look @ www.codefest.at. Vielleicht hätte ich da HTTP sich jetzt halber hinschreiben, ich weiß nicht, ob das so clever ist. Bla bla. Dann wird auch das hinterlegt. Auch UNC-Pfade beispielsweise, FTP-Pfade werden da direkt sozusagen erkannt und werden direkt sozusagen hinterlegt. Normalerweise, wie gesagt, kann ich mir hier die vorhergegangenen Tage auch anschauen. Ich kann hier die Events einstellen. Das heißt, wann kriege ich sozusagen eine Notifikation in meinem Team Room? Zum Beispiel, wenn ein Build completed, da kann ich auch einstellen, welche Build Definition sozusagen ich informiert werden will. Ich kriege die Information für Codeänderungen, ob von welchen Leuten, von Room Members oder von allen im Teamprojekt, Work Item Updates unter einem gewissen Area Path, Code Reviews, auch nicht unwichtig, möchte ich vielleicht wissen, während meiner Abwesenheit in einem Code Review passiert ist, vielleicht möchte ich mir das auch noch anschauen, dann sehe ich auch, ob ein Code Review sozusagen passiert ist. So, jetzt haben wir die Team Rooms. Git Support. Warum macht Microsoft das überhaupt? Meine erste Frage war, sind die wahnsinnig? Ja, und tun die das? Aber ja, es gibt einen Grund. Ja. Source-Control-Modelle, es gibt zwei verschiedene. Es gibt die zentralisierten und die verteilten Source-Control-Versioning-Controls. Und normalerweise, wenn man das Thema anspricht, und das hat auch der Vortragende auf der Bildschirm gemeint, und ich habe das auch schon persönlich erlebt, das ist ja fast schon so ein Krieg wie zwischen Java und .NET, ja, wo sich die Leute schon fast beflegeln und sagen, das ist besser, nein, das ist besser. Ja. Also man merkt wirklich Spannungen, wenn man mit Leuten diskutiert. Ja. Und wir hatten auch in der Vergangenheit schon Diskussionen auf Twitter, das hat er eher gezeigt, das habe ich jetzt nicht hineingenommen, wo Diskussionen drin sind, I hate Team Foundation Server, und der hat von Team zurückgeschrieben, warum. Und dann hat er ein paar Gründe gehabt, und im Endeffekt hat es alles heruntergekommen zu dem, ja, ihr habt ja nur dieses zentralisierte Source Control Management, hat er eingeschrieben, wie Support Git, ja, dann ist drin, I love DFS. Ja. Also, we love you too. Wo liegt der Vorteil von zentralen Source-Control-Systemen? Natürlich in der Größe der Codebases. Ja. Wenn ich sowas wie ein Office-Projekt ja, in einem Volumen ja, von mehreren Millionen Lines of Code habe, ja, will ich das vielleicht nicht in einem lokalen Git-Repo komplett auf meinen Desktop holen. Könnte vielleicht ein bisschen ja, spannend sein. Auf der anderen Seite, in der verteilten Welt habe ich sozusagen die Best-Class-Experience, wenn ich offline arbeite, weil ich wirklich auch die komplette History runterkriege. Und wenn man sich das so anschaut im Vergleich, der klassische Check-In, das ist sozusagen, wo ich wirklich ein Server-Check-In mache, das ist das, was wir in Visual Studio 2010 hatten, ich mache wirklich ein Check-In und ein Check-Out, log das sozusagen am Team Foundation Server, ich brauche immer eine Connectivity, habe ich eben den Vorteil, dass ich auch sehr fein Level Permission Control machen kann, ich kann sehr genau die Usage monitoren, eignet sich, wie gesagt, für Dinge, die ich nachvollziehen können muss, wo ich Kontrolle brauche, wo ich auch sehr large, große Codebases habe. Edit und Commit ist dieses Feature von den Local Workspaces, falls Sie es unter dem Begriff kennen, in Visual Studio 2012. Das hätte ich jetzt eigentlich als Frage stellen können. Dann hätte ich etwas hergeben können. Das hat einen Offline-Support. Damit kann ich sozusagen Files von Visual Studio editieren. Die Frage ist hier, kann ich sie wieder einchecken? Weiß das wer? Ob ich die wieder einchecken kann, wenn ich keine Connection habe natürlich zum Team Foundation Server, kann ich die dann einchecken? Nein, ist richtig. Ja, nein. Sie erhalten die Visual Studio Kopfhörer. Ja, ist falsch, das kann man nämlich wieder. Man kann es erst dann wieder einchecken, wenn wieder die Connectivity da ist. Aber ich kann nicht einchecken, wenn der Team Foundation Server offline ist, kann ich nicht einchecken. Ich kann auschecken, aber nicht einchecken. Und ich habe auch nicht die Möglichkeit, eine ganze Historie zu machen. Also ich kann nicht mehrfach ein- und auschecken, so wie ich das im Git kann, dass ich sozusagen lokale Commits mehrfach machen kann in meinem lokalen Repository. Ich habe nur diese Friction weg, dass meine Dateien nicht mehr read-only sind, sondern sie sind beschreibbar. Und sobald ich sie beschreibe, erkennt das System das. Und sobald ich dann den Team Foundation Server wieder verbunden habe, kann ich dann das Check-in machen. Ja? Das ist sozusagen das zentrale Versioning Control System. Und im Distributed Versioning Control System, da habe ich wirklich die volle Offline Experience. Da habe ich die Möglichkeit, ein komplettes Repository inklusive samt portable History mir auf den Rechner runterzuziehen, habe auch ein bisschen ein vereinfachtes Branching Modell und dann schiebe ich das einfach wieder am Server rauf, wenn ich meine Commits sozusagen mache. Das kann ich jetzt bei DFS auch machen, weil wir eben Git jetzt auch supporten. Schauen wir, ob das löst, was Ihre Frage war. Und dann, wenn nicht, dann spreche ich nachher. Was haben wir gemacht? Wir haben den Markt ein bisschen angeschaut. Wir haben gesehen, natürlich, dass es sehr stark eine Open-Source-Integration gibt. Auch die Beschleunigung, dass man viele Komponenten, Thema Nougat-Packages, ja, sehr viele Dinge kommen in sehr kleinen Packages, die man hinein integriert in seine Projekte. Es gibt sehr viele Kleinstprojekte und Kleinprojekte, App-Development, die nicht so große Projekte haben, die aber sehr verteilt entwickelt werden teilweise. Und das ist das, was wir am Markt einfach gesehen haben, dass da einen stärkeren Bedarf dafür gibt. Und das war dann die Konklusion, wo wir dann gesagt haben, wir müssen ein verteiltes Source-Control-System auch implementieren. Und die Frage, die man sich bei uns gestellt hat, ist, nehmen wir Git oder Mercurial? Und das war für die ältere Generation so wie die Entscheidung zwischen Video 2000 und VHS. Das werden jetzt wahrscheinlich die Hälfte der Leute nicht kennen, ja. Aber das ist, weil ich halt schon so alt bin. Na, aber der Mercurial ist, wenn man in der Branche sich umhört, so das Einhorn unter den Pferden. wenn man so will, ja. Und das Git ist auch gut, aber hat nicht die ganze Funktionalitätskapazität, was ein Mercurial hat. Aber nachdem Git so einen starken Push gehabt hat, durch GitHub auch, und Git so stark abgehoben ist, ist Git einfach das Leading TVCS-Tool. Nachdem wir nicht zwei verschiedene implementieren wollen, haben wir uns dann in letzter Konsequenz für das Git entschieden. Das Prinzip, was wir hier verfolgt haben oder verfolgen, ist ganz klar, wir wollen 100% Git haben. Ja? Wir wollen jetzt nicht wieder irgendwas Eigenes stricken, wo man dann sagt, alle böse Microsoft, jetzt haben sie das Git da noch sich eingeholt und dann haben sie irgendwas herumgewurschtelt, dass das nicht mehr funktioniert. Also die Idee ist wirklich, dass Git bleibt, ja? Und damit wir das auch sicherstellen können, es gibt Leute von Microsoft Corporation, die in dem Git-Projekt sozusagen mitarbeiten. Das sind diese zwei, der Ed Thompson und der Carlos. Ja, und die zwei arbeiten direkt in dem LibGit an dem Projekt mit, sind da direkt involviert, arbeiten mit der Community an dem Projekt, dass wir wirklich hier eins zu eins wirklich echtes Git sozusagen unterstützen. Ausschauen tut das Ganze jetzt so, ich kann von Visual Studio mit dem entsprechenden Team Foundation Server Versioning Control Client beziehungsweise mit dem LibGit kann ich jetzt direkt auf den Team Foundation Server bzw. Service zugreifen und hier im Team Foundation Server oder Service kann ich mich pro Teamprojekt entscheiden, ob ich eine zentrale Versionskontrolle haben will oder eine Git-Versionskontrolle haben will. Und kann natürlich dann entsprechend mit den Git-Funktionalitäten in eine lokale Repo ziehen oder von anderen Git-Repositories was runterziehen, die dann wieder reinspielen. Und ein weiterer Benefit von der Git-Unterstützung ist natürlich, dass wir Dinge auch zum Beispiel auf einer macOS-Plattform besser unterstützen können mit Team Foundation Server. Weil wir wollen ja nicht nur die Microsoft-Plattform mit unserer ALM-Lösung sozusagen unterstützen, sondern eben auch andere Plattformen, die jetzt auf Linux entwickeln, beziehungsweise auf macOS. Und damit man das machen kann, muss man hier auch entsprechende Tools anbieten. Wenn ich dann zwischen Git und zentraler Versionskontrolle trotzdem mal Daten hin und her schieben will, dann kann ich das Git-DF verwenden. Das ist ein externes Tool, was ich dazu verwenden kann, um die Daten sozusagen wieder in eine zentrale Versionskontrolle reinzuschieben. Es könnte ja sein, dass ich in einem großen Unternehmer bin, wir haben zentrale Versionskontrolle, es gibt ein Projekt, das wird verteilt entwickelt, aber in letzter Konsequenz zu gewissen Milestones kommt immer ein Abzug sozusagen in das zentrale Versioning-Kontrollsystem. Was haben wir noch eingebaut? Enterprise Support. Ja. Git ist mehr oder weniger Open Source, ja, das liegt da irgendwo herum. Ich habe keinen offiziellen Support dafür. Mit der Unterstützung von Microsoft durch Git, ja, erhalten Sie einen kompletten Support und Service von Microsoft. Ja. Das heißt, Sie haben einerseits die Vorteile der einfachen Installation, dass das im Visual Studio und Team Foundation Server einfach mitkommt. Sie haben eine hohe Verfügbarkeit, das Management ist vereinfacht. Wir bringen Integrated Authentication in das Git hinein. Wir versuchen mit der Community gemeinsam an Permission-Verbesserungen zu arbeiten, weil heute habe ich nicht so viel Permission-Kontrolle im Git drinnen. Was wir schon eingebaut haben im Team Foundation Service, das kann ich schon mal gleich vorwegnehmen, ist, dass wir ein Branch-Level-Security haben. Das heißt, ich kann pro Branches definieren, die Users, die dort den Commit sozusagen auf den Branch machen können. Das ist im Team Foundation Service schon integriert. Und natürlich die Integration von ALM, dass ich sozusagen Work-Items mit Check-In bzw. in dem Fall Commits sozusagen assoziieren kann und dann hier auch wieder das komplette Application Lifecycle Management habe und Localization klarerweise. Im Endeffekt sollten Sie sich pro Projekt wirklich dazu entscheiden, was Sie brauchen, ob Sie jetzt Git brauchen und Team Foundation Server. Es gibt jetzt nicht das super Tool, das die eierlegende Wollmilch, sage ich mal so will, sondern ich entscheide mich für das Projekt, wo ich es brauche, entweder für das Verteilte oder für das Zentrale oder für eine Mischform. Also Mischform jetzt im Sinne von verteilte Projekte kommen in ein zentrales irgendwann mal hinein. Ganz durchmischen würde ich es nicht. Ne? Ach, bitte. So, wir gehen jetzt kurz hinein. Wir legen jetzt ein Team Foundation Server Connect auf das Fabric and Fiber Projekt und wir legen da jetzt ein neues Teamprojekt an. New Team Project On-Premise Test Git. Scrum 3. Ich kann SharePoint, wir wollen hier Git haben. Und Finish. Das wird jetzt hier gestartet. Wenn ich das erste Mal Visual Studio starte und hier in den Team Explorer hineingehe, dann sehe ich auch den Hinweis, dass ich mir hier ein externes Git installieren kann. Das ist dieses MySysGit, was man runterlädt. Dann bekommt man diese Bash hier. mit der kann man, wenn man mit Linux vertraut ist, ganz gut arbeiten. Wenn man nicht mit Linux vertraut ist, muss man erst einmal begreifen, dass die Backslashes zu Slashes werden müssen, damit man ein CD machen kann. Und also CD, C Users muss man mal so schreiben, Slash, C Slash Users, ja, es ist sehr ungewohnt für einen Windows User, das so zu schreiben, ja. Ja, für jemanden, der Linux verwendet. Gut, unser Projekt ist in der Zwischenzeit angelegt worden und das Erste, was ich mit seinem Projekt machen muss, das Projekt ist ja jetzt sozusagen leer, das ist, wenn wir jetzt in das hineingehen und das Projekt mal im Team Foundation Server herholen und hier auf Code gehen, dann sehen wir, dass das Repository noch leer ist, es ist noch nichts drinnen. Und das Erste, was er mir empfiehlt, mach doch bitte ein Git-Klon und hol dir mal dieses leere Repository runter und gib mir hier da die URL. Die brauchen wir aber nicht, weil das Visual Studio zum Glück so intelligent ist, dass ich da einfach sagen kann, Klon. Und wenn man die URL schon einträgt, dann schlägt mir dieses Verzeichnis hier vor. Und in das mache ich jetzt hier mein Repository-Klon, oder habe ich mein Repository jetzt drin. Und jetzt kann ich mir da drin ein neues Projekt anlegen. Ich sage, ich möchte eine neue Solution. Nehme eine Windows Forms Application. Ja, auch Windows Forms gibt es noch. WinForms 1. Und das wird es auch noch lang geben. Create directory for a solution or add the source control. And add the source control. Es sind noch ein paar kleinere Bugs in der Preview drinnen. Die zeige ich jetzt nicht her. So, dann finden wir da drinnen im Solution Explorer klassisch wieder die kleinen Pluszeichen da drinnen. Na? Dass ich das jetzt sozusagen einchecken kann. Und wenn ich jetzt ein Check-in machen will, stellen wir fest, oh nein, es gibt kein Check-in, es gibt nur ein Commit. Jetzt sagen wir Commit. Ja, damit die Leute das dann auch finden, die mit Git vertraut sind. Also suchen die nach dem Commit und finden ein Check-in. Sagen wir Initial Commit. Initial Commit. Und wir wollen das in den Master Branch committen. Und was ich jetzt natürlich vergessen habe, ist das zu konfigurieren, dass wir noch eine E-Mail-Adresse brauchen. julia@vsalm.com. Update. Und jetzt können wir dieses Initial Commit machen. Machen unser Commit. Und dann können wir dieses Commit natürlich auf den Server pushen. Machen einen Push. Haben wir das am Server raufgeschoben. Und wenn wir jetzt da in den Team Foundation Server wieder hineinschauen, sehen wir da jetzt unser Ding drinnen. Wir haben noch keine weiteren Branches, wir haben nur diesen einen Master-Branch drinnen. Jetzt können wir da drinnen einen neuen Branch anlegen, dazu gehen wir auf die Branches. Wenn wir einen neuen Branch anlegen, einen Dev-Branch, der passiert am Master-Branch. Den Branch, den habe ich jetzt mal nur lokal angelegt, das heißt auch den muss ich wieder mal publishen, damit er mal raufkommt. Und das ist immer das ist ein bisschen Umdenken, was man machen muss, dass ja diese Dinge zuerst nur lokal da sind. Ja, dann fragt man sich, warum heißt das nicht am Team Foundation Service oben, bis man dann checkt, Moment, ich muss das ja noch hinauf pushen. Ja. Gut, dann fügen wir da einen Button hinzu. Klassische Hello World Anwendung. Einen Button, tolle Erweiterung. Das heißt, wir wollen das auch wieder einchecken. Das heißt, wir gehen hier auf Changes. Sagen, added a button. Das checke ich in den Dev-Branch ein. Commit yes. Oder wieder auf meine Commits gehen. Pushen das Commit drauf. Und jetzt werden wir sehen, dass wir mit dem Dev-Branch jetzt eins ahead sind, sozusagen mit einem Commit ahead sind, gegenüber dem Master-Branch. Das heißt, auch da habe ich ein bisschen eine Darstellung sozusagen, wie die Branches zueinander stehen und kann dann sozusagen die Branche wieder zusammen mergen und habe dann wieder sozusagen alles auf einer Stelle. So. So far for that. Die Idee ist es hier, wie bei vielen anderen Dingen, bei ALM-Lösung, hier Source-Kontrolle ihnen die Entscheidung zu geben, verteilt oder zentral. Genauso wie wir das auch im Development-Prozess machen. Sie wählen im Development-Prozess aus, Sie wählen aus zwischen Agile, CMMI, Scrum oder Ihrem eigenen Prozess, Entwicklungsprozess. Und genauso bei den Plattformen sozusagen unterstützen wir eben neben Windows eben auch Eclipse mit unter Linux, Windows, Mac, was auch immer. Gut, kommen wir zum dritten Abschnitt. und den dritten Abschnitt, und wir sind sehr gut in der Zeit, wir haben noch eine halbe Stunde Zeit, das ist genau das, was ich dafür vorgesehen habe. Was gibt es Neues im .NET Development? Das ist sozusagen der dritte Talk jetzt. Und im .NET Development schauen wir uns die drei Themen an: Developer Productivity, Application Performance und Continuous Innovation. Der Andy Schabers hat ganz kurz das Final Slide von dieser Präsentation sozusagen gezeigt, was die Summary von diesem Ganzen ist. Und wenn wir uns das anschauen und .NET sagen, muss man sich immer klar machen vorher, was .NET denn überhaupt ist. Und .NET ist eine Zusammensetzung aus Runtime, Libraries, Language und Tools. Und wenn wir das .NET Framework .NET 4.5.1 anschauen, dann müssen wir hier diesen Teil ein bisschen ausklammern, weil im Language-Bereich hat sich nichts geändert. Ja? Also im Language-Bereich haben wir in dieser Version nichts geändert. Sagen wir mal so. Ich wiederhole jetzt gnadenlos, was das Product Team sagt, ja? Auch wenn sie mir dagegen sprechen. Schauen wir uns mal an, was im .NET 4.5 drinnen ist. Da gibt es einige Funktionalitäten, die hinzugekommen sind, wie das ganze asynchrone Development, Windows Store Applications, Large Object Heap Balancing sind hineingekommen. Also es sind durchaus einige Verbesserungen hinzugekommen, und das .NET 4.5 Framework ist über 100 Millionen Mal installiert worden. Und wenn ich jetzt 100 Millionen Mal meine, meine ich nicht die Windows Update Installationen, denn zu diesem Zeitpunkt, wo man das gemessen hat, gab es noch kein Windows Update für .NET 4.5. Das heißt, das sind die freiwilligen Installationen von Leuten, die gesagt haben, ich will das haben. Oder wo die Firmenpolitik gesagt hat, du installierst das jetzt, weil sonst rennt die Applikation nicht. Gut, 4.5.1 zusammengefasst, Developer Productivity. Und vor kurzer Zeit, also 2005, gab es ein nettes Feature, was wir eingeführt haben, das nannte sich Edit und Continue. Und leider hat da ein bisschen was gefehlt, ja. Das war nur so halb gedacht, oder 32-bitig noch gedacht, ja. War 64-bit noch nicht so der Hit offensichtlich. Und Feedback kam dann doch recht heftig über verschiedene Dinge wie Users Voice, da sieht man übrigens auch, was wir alles monitoren, ja. Channel 9, Slackflow, Connect, also sie haben sehr viele Möglichkeiten, Feedback einfließen zu lassen. Idealerweise wünschen wir uns, wenn Sie Feature-Requests haben, dass Sie es über User Voice einkippen. Da gibt es auch diese netten Vote-Buttons. Und wenn man das um die 2000 Votes kriegt, dann braucht man nur 8 Jahre warten. Nein. Manche Dinge kommen schneller, manche kommen langsamer. Und offensichtlich war es nicht so einfach zu implementieren. Und jetzt haben wir Edit und Continue für 64-Bit. Funktioniert genauso wie in den 32-Bit-Anwendungen, funktioniert in WPF, funktioniert in WIMForms, in Store-Application, in ASP.NET Web Applications. Einzig muss man sich vielleicht vor Augen halten, in Web Application Projects muss man das enablen, in den Project Properties, das zeige ich aber gleich jetzt in der Demo her. So, dann machen wir das mal auf. Gut, Windows 8.1, nein, das wollte ich. Visual Studio Commits, nein. Connecten uns zum Testprojekt. Na. Wenn es nicht so klein wäre. Na, bin ich blind? Da ist es. Ich vergesse immer, dass ich in Solution Explorer dann auch noch wechseln muss. Wir haben eine Webform-Anwendung. Da setzen wir uns einfach einen Breakpoint, sagen Play. Und werden das einmal ausprobieren. Und jetzt mal gleich schauen, wie im Auffall, was ich da jetzt gemacht habe und warum das Ganze jetzt ein großer Schwindel ist. Ja? Ebenfalls auf. Ha! Gut beobachtet. Dafür gibt es Kopfhörer. Wir haben noch 32-Bit IIS Express. Da ist es natürlich leicht, ein Edit und Continue zu machen, weil da sind wir in der 32-Bit-Welt. Ja? Das heißt, wir müssen natürlich zuerst einstellen im Internet den IIS-Settings. Das machen wir mit dem Option-Dialog. Stellen wir ein, dass wir die 64-Bit-Variante von IIS Express verwenden wollen. Sagen okay. Und jetzt laufen wir sozusagen unter 64-Bit. Da schaut das Ganze schon anders aus. Und mit Alt-Enter übrigens kommt man da in die Project Properties hinein. Unter Web findet man hier ganz unten Enable, Edit and Continue. Ja, und mit Enable, Edit und Continue, nachdem das schon aufgedreht ist, können wir schon loslegen. Im User Interface übrigens schaut diese Anwendung so aus. Da habe ich hier, ach, jetzt habe ich das dazu gemacht, egal. Da habe ich da drinnen eine Webform, wo nichts drinsteht, lustigerweise. Ich habe gedacht, dass ich da was reingeschrieben habe, aber egal. Schauen wir halt nochmal Hallo Welt rein. Vielleicht habe ich es gerade versehentlich rausgelöscht. Und in der Hand, ich schaue, was ist da im Werken? Der tut mir meine ganzen Commits ändern. Die gleich wieder enträchtigen. So, dann gehen wir da auf Play. Webseite lädt und lädt und lädt und lädt. Und hoffentlich komme ich irgendwann mal in meinen Breakpoint hinein. Ja. Und da drinnen schauen wir jetzt noch rein. Response.write. Edit and continue for 64-bit is available. Und wir gehen mit Alt F10. Step, step, step. Und so weiter und so fort. F5. Ha! It worked. Ja? Edit and continue. Finally here. Was haben wir noch? Read this more. Was haben wir noch für Leute? Was haben noch Leute bei uns angefragt an Features? Das Funktionswert retournieren im Debugger. Wenn ich einen Funktionsaufruf habe, wir werden das dann gleich sehen, und der wird in einer Zeile evaluiert, dann sehe ich nicht immer den Return-Wert. Wäre aber vielleicht ganz sinnvoll für mich zu wissen. Und damit ich das machen kann, etwas ganz kurz in der Demo herzeigen, sobald ich mich da wieder angemeldet habe. Zum Glück habe ich ja ein überhaupt nicht kompliziertes Passwort. So. Schauen wir uns das gleich in der Demo an. Da brauchen wir Return Value Demo. Dieses Return Value Demo macht nichts anderes, als dass es die Erdoberfläche berechnet in Square Miles. Man merkt, dass diese Demo aus Amerika kommt. Die machen alles noch in Meilen. Hier wird die Erde wird ein S4 angelegt, ein S4-Objekt, und das berechnet sozusagen die Area. Und in dem S4-Projekt drinnen haben wir eine Circle-Klasse, die 4 mal sozusagen den Radius sozusagen, der die Fläche berechnet, und dann mal 4 das zurückgibt. Und eigentlich möchte ich jetzt wissen in dieser Zeile, was gibt mir denn diese Calculate Area für einen Wert zurück? Und bis jetzt gab es keine gescheite Möglichkeit, das herauszufinden. Und wenn wir jetzt Start sagen, mal den Breakpoint hinsetzen. Mit Ctrl-DA kommt man zu dem Autos-Window da unten, und das werden wir jetzt vielleicht ein bisschen umschichten da. So, machen wir da ein Windows Plus. Zoom, zoom, zoom. Achten Sie jetzt da unten auf dieses Autos-Window. Jetzt, sobald ich jetzt F10 drücke, auch nicht, bekomme ich hier jetzt den Return Value. Und zwar bekomme ich den Return Value, den die Calculate Area zurückgegeben hat, also schon die Calculate Area, aber die von Circle, ja. Und wenn man das ein bisschen ausdehnt, weil das ist nämlich was, wo ich dann drüber geflogen bin beim Ausprobieren und habe gedacht, was gibt ihr da für ein Werkzeug, das stimmt doch alles nicht. Dann sieht man, dass das hier MVRD immer Circle Calculate Area ist, also das, was in der Zeile oben sozusagen returnieren hätte sollen und was ich nicht gescheit sehen kann. Diesen Wert kann ich auch im Intermediate-Fenster mir anzeigen lassen mit Ctrl-DI für Intermediate. Kann ich mit Print Dollar Return Value das auch anzeigen lassen. Das kann ich auch einer Variablen zuweisen, zum Beispiel Double Area equals Dollar Return Value Print Area. Funktioniert. Der Vorteil von dem ist, jetzt habe ich den Wert sozusagen zwischengespeichert, und wenn ich jetzt weitergehe mit meinem Code Step und jetzt hier reinkomme und hier letzte Konsequenz dann überprüfen will, ob die Surface Area gleich ist, dann nehme ich einfach meinen Area-Wert, den muss ich ja mal 4 multiplizieren, das wissen wir schon. Das heißt Area mal 4 equals equals Surface Area. Ja, true. Ja? Und damit weiß ich, es passt. Ja? Unit-Test ist für Weiche. Nein, das habe ich nie gesagt. Das wird eh nicht aufgezeichnet. Ja, ich krieg den Return Value von diesem Teil hier, ja. Wir es mal aus. Ne? Sagen wir plus, tun wir ein bisschen schwindeln. Ne? Hören wir rein. Plus, bla bla. Calculate Area von 15. Schauen wir, was er da jetzt macht. Ob er da jetzt verzweifelt, ja. Ups, das war jetzt falsch. Ach, nochmal. Probieren wir es einfach aus, sage ich in diesen Fällen immer. Was ist jetzt los? Was mache ich denn? So, drücken wir einfach F10. Dann kriege ich 2 zurück. Hm? Ja, das habe ich mir jetzt auch gerade gestellt, die Frage. Wie eigentlich ist gerade herzlich gesagt, Schwitz, was sage ich da jetzt her? Installer Return Value, ja, vielleicht ist das ja ein Array, könnte ja sein. Ah, nein. Ah, vielleicht ist so eins. Gut, das müsste man nachschauen, ja. Eins ins letzte. Gut. So, der Herr da hinten kriegt jetzt noch seine nette Taschenlampe. Wo war das? Da kann man die Finger ganz gut damit üben, ja, weil das ist eine Dynamo-Taschenlampe, die lädt sich nach. Also, ja, dann kann man es vielleicht jemand anderen schenken, ja. Den sieht man ja dann, wenn man aus der Methode im nächsten Step. Ja, in der Methode ist es nicht mehr sinnvoll, weil sobald ich jetzt einen Step Out mache, sehe ich ja sofort den Return Value. Das könnte man auf UsersWise noch hinschreiben. Ja, genau. Das kann ja nicht mehr so anstrengend sein. Ja, jetzt nachdem man das schon hat, ja, kann das ja nur noch ein kleiner Schritt für die Menschheit sein. Ja. Gut, Async Debugging, ja. Jetzt haben wir in .NET 4.5 diese ganzen asynchronen Methoden einbaut. Super. Nur, da gibt es ja das, wie hat der geheißen? Stephen Thops, glaube ich, hat der geheißen, der Mensch, der hat einen netten Artikel geschrieben und ich überlege jetzt gerade, wie der heißt, irgendwas mit Psychix. The Psychix Debugging of Async Methods, ja. Weil es ist nicht so einfach, asynchrone Sachen zu debuggen. Warum? Weil sie asynchron laufen und man nie weiß, welche wann wo ist, ja. Und in Visual Studio 2012, der Debugger hilft mir auch nicht sonderlich viel, wenn ich da irgendwo drinnen bin. External Code, ja. Und ich kann dann aussuchen, woher bin ich gekommen. Und das haben wir ein bisschen verbessert und haben das überarbeitet und haben jetzt die Möglichkeit mit dem .NET Framework 4.5.1 in Kombination mit dem Windows 8.1 das zu machen. Warum Windows 8.1? Man musste ein paar Änderungen auch im Betriebssystem machen, dass das möglich ist. Und deswegen geht das nur in Windows 8.1, zumindest das Debuggen zu dem Thema. Ja. Das heißt nicht, dass Debug nur unter Windows 8.1 läuft, aber zum Debuggen brauche ich Windows 8.1, wenn ich diese Features haben möchte. Und das können wir uns jetzt anschauen. Das ist auch der Grund, warum ich hier diese zweite Virtual Machine habe, die ich vorher schon die ganze Zeit immer falsch angeklickt habe. Und wir gehen jetzt da in den Solution Explorer, Async Debugging Demo. Einzig ein relativ einfaches Demo. Ich habe hier eine Main-Methode, die ruft eine Methode OneAsync auf, das ist eine asynchrone Methode, die ruft dann weiter seine ToAsync auf, die ruft eine ThreeAsync auf und in der ThreeAsync warten wir einfach eine Sekunde und sagen dann, wir sind fertig. Und wenn wir jetzt einmal Play drücken, dann sind wir da, wenn wir uns jetzt den Callstack anschauen mit Ctrl-DC, haben wir jetzt den Callstack drinnen und sehen da drinnen das Plus. Wo kam ich her? Aha, 3-Async, 2-Async, 1-Async, in der Reihenfolge wurden die Methoden aufgerufen und damit habe ich jetzt eine viel bessere Übersicht darüber, von wo ich jetzt denn eigentlich überhaupt hergekommen bin. Und ich habe natürlich auch in dem Task-Window, ach, das wollte ich nicht, in dem Task-Window, was man mit Ctrl-D und nicht T, sondern K, ja, Ctrl-D, K ist für Tasks, K, Ahnung warum, deswegen K. Und da sehe ich, da sind drei Tasks offen. Der eine ist aktiv, das ist der, wo ich gerade bin. Dann habe ich noch einen Scheduled, der ist der zweite. Und dann habe ich noch den dritten, also den ersten sozusagen. Ja. Und wenn wir jetzt weiter debuggen sozusagen, kann man dann sukzessive sehen, wie die Tasks weniger werden. Ja. So wie sie hoffentlich auch mal in meinem Outlook weniger werden. So. Windows Store Development Improvements. Eines der offensichtlich meist gewünschtesten Features war dieses iRandom Access Stream. Und das heißt, wenn ich das gesehen habe, habe ich gedacht, warum brauche ich iRandom Access Stream? Und wie ich dann dieses Slide gesehen habe, habe ich dann gewusst, warum. Ja. Verzweifelte MSDN-User haben auf den Foren versucht, eine einfache Tätigkeit zu machen, nämlich ein Bild aus dem Internet in ein Bitmap-Image zu streamen. Und scheinbar war das durchaus eine Herausforderung, ja, wo mehrere Leute aufgegeben hat, dass man gesagt hat, ja, wir bauen etwas ein. Es ist auch nicht ganz verständlich, warum ich nicht einfach einen Memory Stream in einen Random Access Stream, was immer das ist, umwandeln kann. Und deswegen hat man diese Methode hinzugefügt und damit ist es relativ wenig Codezeit jetzt, um ein Bild zu laden in einer Windows Store Application, das scheinbar vorher durchaus eine Challenge war. Ja. Also zumindest, wenn man es dynamisch laden wollte. Die Sachen, die wir im Store-Apps schon behandelt haben, sind 64-Bit, Managed Return Value Inspection und Async Debugging. Das haben wir dort natürlich auch in den Store-Apps. Und darüber hinaus haben wir zum Beispiel einen besseren Support für die WinRT-APIs. Also wenn ich in WinRT Native APIs aufrufe, dann kommt mit HRSalt ein Ergebnis zurück. Und das Einzige, was ich in einer Laufzeitumgebung, also nicht im Debugger, zurückbekomme, ist Exception Called, please attach a debugger. Das ist besonders eine besonders user-friendly Botschaft, ja, hängen an der Debugger dran, ja. Und das ist ein bisschen verbessert worden, das heißt, ab Windows 8.1 kommt es nicht mehr zu dieser Fehlermeldung, sondern kommt dann zu einer sinnvollere Fehlermeldung mit Temperatures out of range, bla bla bla, und mit mehr Informationen. Ja. Was? Was, ein Update mit... Ja, das hilft mir halt nichts. Es kommt nicht immer nur Temperatures out of range, also es ist jetzt kein statischer Text. Ja. Da steht auch Additional Exception Detail, also not only Exception Detail. In WinRT Instructs kann ich jetzt endlich auch Nullable Value Types verwenden. Nullable Value Types konnte ich vorher nicht verwenden, jetzt kann ich sie in WinRT auch verwenden. Auch Voraussetzung ist wieder Windows 8.1. Und was so ganz nett mitkommt, was Andi Schauber auch vorher gesagt hat in der Keynote, im Entity Framework bzw. am Adapter.dat habe ich jetzt Connection Resiliency, wie man das ausspricht. Wenn ich intern Software entwickle in meinem Unternehmen, dann habe ich wahrscheinlich eine ziemlich sichere Connection zu meiner Datenbank, wann ich nicht gerade vielleicht um 2 in der Früh im Büro bin. Wo ich die Connectivity habe. Wenn ich allerdings mit meinem Device unterwegs bin und im Railchat sitze, ja, dann kann es vielleicht gelegentlich mal passieren, dass ich keine Connection habe, ja, um das harmlos auszudrücken. Und dann kann es sein, dass ich angefangen habe, eine Datenbank-Connection schon aufzubauen, Daten zu lesen, aber auf einmal droppt mir die Internet-Connection, ja, und dann wäre es doch nett, wenn er weiter probiert, die Connection wieder aufzubauen. Und das ist das, was diese Connection Resiliency macht. Wenn die Connection wegdroppt und ich dann eine neue Query auf die Datenbank mache, versucht er diese Connection automatisch wiederherzustellen. Und dieses Feature, und das, da habe ich lange herumgekämpft und habe mich gedacht, warum geht das, ja, obwohl ich .NET 4.5 verwende, bis ich dann drauf gekommen bin, es reicht, wenn man .NET 4.5.1 installiert. Und sobald man das installiert, hat man diese Funktionalität. Und das schauen wir uns jetzt auch noch gleich kurz an. So, was ich da jetzt noch brauche, das habe ich natürlich vergessen. Manage Anlage.windows.azure.com. Natürlich nimmt man für seine Demo auch eine Azure-Datenbank. Testrecorder, bla bla bla. Er braucht schon Enhanced Security. So, während das da ladet, können wir ja mal das richtige Solution aufmachen, die ADA.NET Test App. Ich muss mich mit einem Unternehmenskonto anmelden. Gut, sagen wir mal, die App inzwischen her, eine relativ einfache App, die einfach eine Connection aufreißt. In der Connection eine Query auf eine simple Datenbank, wo einfach nur Vorname und Nachname drinstehen von einer Kollegin und von mir. Und das Erste, was ich mache einen Query auf der Datenbank und sage, ich suche nach Pollack und dann mache ich einen nach und suche nach Kleiber. Und dazwischen habe ich einfach einen Readline und am Schluss mache ich die Connection wieder zu. Also nichts sonderlich Spektakuläres. So, Pollack at Microsoft.com. ADFS. Corp Security Token Service is responding. Jetzt hoffen, dass ich mich nicht vertippe. Nein, ich will nicht, dass du dir das Passwort merkst. Das ist das, was auch in einer Session vorher schon hergezeigt ist. Ich muss diese IP-Adresse freigeben, weil wenn ich die IP-Adresse nicht freigebe, kann ich nicht auf meine eigene Datenbank zugreifen. Es gibt zum Glück nicht sowas wie Allow All. Ja? Kann man jetzt sagen, zum Glück oder für das Thema ist jetzt eigentlich zum Pech, ja, aber aus Security-Sicht natürlich ist es eher wünschenswert. Wenn mal alle, die jetzt im Hintergrund Visual Studio Preview runterladen, kurz mal den Download stoppen, dass man dann na komm. Was haben wir denn sonst noch zum Erzählen? Das ist ja schon das letzte Demo. Dann machen wir dabei, während das noch dahin lädt. Machen wir die Slides und machen das dann danach, wenn das dann geladen hat. Application Performance. Im Windows Server, 2012 R2, im IIS 8.5, die ganzen Nummern, mit der ASP.NET Suspension kriege ich eine bessere Site-Identity zusammen, denn wenn eine Application ein bisschen länger idle ist, kann ich sie eigentlich runterfahren, weil ich muss ja nicht dauernd an Hot-Standby sein, das heißt, ich kann sie runterfahren. Wichtig ist, wenn jemand die Seite ansurft, dass sie möglichst schnell wieder da ist. Und da hat man schon deutliche Verbesserungen wieder implementiert, also doch um 90% Verbesserungen im Startup-Time von so hydrierten Anwendungen. Damit kriege ich schon eine viel, viel bessere Performance zusammen, wenn ich diese ASP.NET Suspension verwende. Und das Einzige, was ich machen muss, im neuen Internet Information Server, das einschalten. On-Demand Large Object Heap. Gleich am Anfang vorweg. Never ever touch this. Ja? Also diesen Garbage Collector sollte man nie angreifen. Und wenn man ihn doch angreift, sollte man sich nochmal überlegen. Weil normalerweise funktioniert dieses Ding sehr gut. Es gibt Ausnahmesituationen und für diese paar Leute, die diese Ausnahmesituationen braucht, hat man das eingebaut. Weil wenn ich nämlich sehr große Objekte anlege, die über 85.000 Bytes sind, dann kommen die in den Large Object Heap. Und den Large Object Heap wird erst in der Generation 2 beim Garbage Collecting sozusagen collected und compacted, weil das natürlich sehr ressourcenintensiv ist und natürlich Zeit braucht. Nachdem man das aber trotzdem braucht, damit dann nicht der Speicher ausgeht, weil wenn das sehr fragmentiert drinnen liegt, dann kann es sein, dass dann der Speicher ausgeht und man dann nicht mehr ein großes Objekt anlegen kann. Und wenn ich das habe, dann kann ich diese Methode, diesen LHO Compaction Mode jetzt nutzen, der jetzt im Neuen ist, im .NET Framework. Und den kann ich entweder einschalten und eingeschalten lassen, dann halt immer, wenn eine Garbage Collection der Meinung ist, jetzt mache ich was, ja, dann passiert das auch im Hintergrund mit dem Hinweis, Achtung, Performance natürlich, ja. Oder ich sage, jetzt lege ich wieder mal ein großes Objekt an. Vielleicht sollte ich jetzt nochmal eine Compaction machen, weil ich weiß, dass es mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit passieren wird, dass ich jetzt einen sehr fragmentierten Large Object Heap habe. Und dann kann ich das vorher aufrufen und sagen, ein GC Collect machen. Ja, und dann wieder zurücksetzen und kann das dann dort machen. Auf der Bild wurde gesagt, man kann diese Frau hier anschreiben, ja, die Maoni. Das ist nämlich so die GZ Ninja, die kennt sich scheinbar in der GZ aus wie in ihrer Westentasche, ja, oder in ihrer Handtasche oder wo auch immer. Ja. Aber die ist die Spezialistin, wenn es um Garbage Collection geht. Ja. Also die kennt sich extrem damit gut auf. Und wenn man wirklich glaubt, ein GZ-Problem zu haben und es auch viermal validiert hat, dass dem so ist, ja, die will auch nicht tausende Mails bekommen, ja, dann kann man sie anschreiben und sie wird einem sicher dabei helfen können. Ja. Aber wirklich nur bei Serious Issues. Ja. So, schauen wir mal, wie unsere Demo im Hintergrund weiterläuft. Haben wir da ja schon eine Connection zu der Datenbank? SQL Database Configure. Immer wieder eine neue Client-IP-Adresse. Hey, die hatte ich ja sogar schon drin gehabt. Haha. Sogar die gleiche. Na gut. Wir brauchen noch den. So kommt man drauf, wenn man die falschen Maschinen verwendet. TCP-View. TechNet. Auch ein sehr vorteilhaftes Foto. So. Warum man da nicht die TechNet-Seite als erste anzeigt im Bing, sondern in einem securedownload.com, ja, verstehe ich bis heute nicht. Ja, yeah, wir dürfen das ja nicht beeinflussen. Der Secure-Download ist einfach sicherer, als wenn es von Microsoft runterlädt. Verstehe. So, machen wir das da auf. Eule. Wir wollen uns natürlich auch die DCP-Connections anschauen. Muss man allerdings als Administrator laufen lassen. I agree. So, und jetzt starten wir unsere Anwendung. Play. Der STB, jetzt sollte er hoffentlich Andreas hinschreiben. Da oben sieht man schon, hat er die Connection aufgebaut. Ist gerade grün geworden. Und jetzt gehe ich her und bin gemein und sage einfach rechte Maustaste, Close Connection. Upp, und weg. Ja? Und wenn ich jetzt Enter drücke, grün, da, und hoffentlich steht da gleich Peter. Ja? Connection Resiliency. Multicore Cheat Improvements, auch beim Just-in-Time-Kompilieren von ASP.NET-Webseiten haben wir eine Performance rausgeholt. Jetzt nicht so eindrucksvoll mit 300%, aber immerhin 15% vom Cold Startup eine Verbesserung. Was, ja. Ich habe es nicht ausprobiert. Dann wird er wahrscheinlich aufgeben, ja. Weiß ich nicht, müsste man ausprobieren. Ja, die Frage war übrigens für die Online-Zuhörer, die Frage war, wie lange wird er, jetzt fange ich an zum Fragen wiederholen, das hätte ich vorher schon machen können, wie lange probiert er bei der Connection Resiliency die Connection aufzubauen und wann gibt er auf? Ich weiß es nicht, man muss nachschauen und das ausprobieren. Das, was wenig Leute wissen, was ich zugegebenermaßen auch nicht wusste, ist, wenn wir eine neue Version, eine neue .NET-Version rausrollen und die Core.NET-Assemblies, dann tun wir die ganzen Sachen neu Cheat-kompilieren, sobald die neuen DLLs da sind. Das hat natürlich einen Performance-Impact auf den Maschinen, vor allem natürlich auf Geräten wie einem Surface natürlich oder einem Tablet oder einem anderen Tablet. Hat das natürlich einen Performance-Impact und natürlich auch einen Batterie-Impact. Und wie immer sie das gelöst haben, aber sie sagen, in Windows 8.1 bleibt die App-Performance gleich, also dadurch, dass sie nicht gleich Cheat-Compilen, sondern halt irgendwie magically das im Hintergrund oder wie auch immer sie das gelöst haben, ja, darüber haben sie sich nicht im Detail auslassen, aber sie versprechen, dass die Performance hier deutlich besser ist. .NET Framework. Wir haben schon vorher ein bisschen so eine Roadmap gehabt vom .NET Framework. Eine Philosophiefrage, die man sich halt immer stellt bei einem .NET Framework, das .NET Framework ist etwas, was super ist, weil es ist einfach zu finden, es ist an einer Stelle, man kennt die Qualität von dem Ding, es hat einen gewissen Reifegrad, es kommt raus in regelmäßigen Zyklen, man hat eine Single License, zentrales Patching. Auf der anderen Seite würde man sich wünschen, dass man manche Sachen schneller bekommen würde. Das ist aber nicht für jeden interessant, weil manche Sachen bauen halt auf dem .NET Framework auf und die haben lieber längere Zyklen und möchten nicht jedes kleinste Feature sofort neu haben. Aber es gibt natürlich auch das Bedürfnis, die Feature schnell zu bekommen. Jetzt ist die Frage, wie kriegt man das gescheit in den Griff? Und die Lösung ist in dem Fall Nougat. Ne? Nougat-Packages zu bauen, man sieht das ja auch in der Vergangenheit, dass Microsoft immer mehr Nougat-Packages auch released. Und diese Nougat-Packages sind alles but Open Source. Ja? Das sind komplett, ich meine, manche sind Open Source-mäßig freigegeben, sodass ich sie mir anschauen kann auch. Ja? Aber grundsätzlich sind das Komponenten des .NET 4.5 Frameworks, ja? Und werden auch als solche vollkommen serviciert und unterstützt und supportet. Ja? Das heißt, das sind keine irgendwie losgelösten Dinge, die aus dem .NET Framework gefallen werden und dann irgendwo dahin zumpern, sondern die werden vom .NET Framework weiterhin gemanagt. Sie werden nur rausgelöst, um zu ermöglichen, dass sie schneller zu neuer Funktionalität kommen. Angenommen, ihnen fehlt ein Feature, sie schreiben das auf User's Voice hin und es kommt rein, dann wollen sie vielleicht nicht 8 Jahre warten, bis es kommt, sondern sie möchten es vielleicht schon im nächsten 2 Monaten, wenn das ein so wichtiges Feature ist, dass das so eine hohe Priorität hat, schon vielleicht in den nächsten 2 Monaten nutzen und nicht auf die nächste .NET Framework Version warten. Und da kommt natürlich immer mehr als NuGet Releases. Und es gibt jetzt einen .NET Framework NuGet Feed. Und dieser NuGet Feed ist vorpopuliert im Visual Studio 2013. Sie finden diesen Feed auch da in den Slides drinnen und können ihn auch im Visual Studio 2010 oder 2012 hinzufügen. Und da haben Sie immer die aktuellen NuGet Package Releases vom .NET Framework, die offiziellen Releases. Und damit können Sie die aktuellsten Packages herholen und die neuesten Funktionen sozusagen nutzen. Das ist der NuGet Feed. Das war die Zusammenfassung, die der Andi schon gezeigt hat. Und damit kommen wir auch zum Schluss. Na bitte, 46 Sekunden noch, das geht sich aus. Wir haben gesehen, was es Neues in der Visual Studio IDE gibt. Wir haben gesehen, was es im Team Foundation Server mit der ALM gibt. Und wir haben die Änderungen im .NET Framework 4.5.1 gesehen. Mehr Informationen finden Sie auf codefest.at oder auf dem Visual Studio Blog. Auf der Visual Studio Toolbox und Channel finden Sie übrigens sehr wertvolle Videos, die auch sehr kurz gehalten sind, aber immer wieder nette Tipps geben. Auch das Scott Handelman präsentiert dort öfters. Es ist sogar das Blog, da sind die ganzen wichtigen Announcements auch, die wir natürlich auf Codefest auch haben. Und also Windows 8.1 Preview kann man sich entweder noch runterladen oder man wartet noch kurz, bis das GA da ist. Ja. Oder Visual Studio 2013 Preview. Users war es ganz wichtig, geben Sie uns Feedback, nehmen Sie wenn möglich am Customer Experience Program bei. Wir schicken gar keine Daten jetzt über Ihr Projekt oder sonstiges. Wir schicken nur Informationen über das Visual Studio. Das heißt, wo hängt das Visual Studio gerade, wo kann er jetzt gerade nicht weiter tun. Diese Informationen schicken wir. Die sind komplett nicht nur anonymisiert, sondern sie enthalten auch keine von Ihren User-Daten, sondern sie enthalten rein nur Metriken, die für uns relevant sind, um herauszufinden, wo es die Probleme im Visual Studio gegeben hat. Und ja, in der Preview-Version können Sie auch ein Smile oder ein Frown schicken, wenn Ihnen irgendwas auffällt. Wenn Sie diesen QR-Code scannen, dann kommen Sie zu einer ALM-Ressourcenseite auf codefest.at, dort finden Sie die ganzen Virtual Machines, die Direct-Links zum Runterladen, ALM-Demo-Images, Virtual Machine-Image für Visual Studio 2013 Preview und viele andere. Damit darf ich mich bedanken und wenn es noch Fragen gibt, stehe ich jetzt in der Pause, die jetzt sozusagen beginnt, zur Verfügung. Und achso, ja, entschuldige. Das ist, eigentlich wollte ich das eh stehen lassen, ja. Das ist ein Reflex, ja, man drückt immer so lang, bis man das Microsoft-Logo sieht. Dann ist Schluss. Also jetzt ist die offizielle Pause sozusagen eröffnet und wer noch Fragen hat, kann entweder zu mir vorkommen oder kann das so einfach stellen. Ja? Die Frage war, gibt es Git-Features, die DFS nicht kann, aber Git kann? Und ich glaube mich zu erinnern, dass es so ist. Ja? Es gibt das eine oder andere Feature, was noch nicht geht. Welche das jetzt genau im Detail sind, müssen wir nachschauen. Ja. Gibt sich irgendwo eine Liste, wo das genau aufgelistet ist? Light Switch im Visual. Bitte? Ja. Also die Frage war, ob Light Switch im Visual Studio 2013 drinnen ist. Vermutlich ja. 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 Okay. Die Frage war, im Visual Studio hat es eine Methode gegeben, womit ich einen Create-Unit-Test machen habe können, direkt aus meinem Code heraus das aufrufen konnte. Diese Funktion ist scheinbar im Visual Studio 2012 irgendwie verschwunden oder nicht mehr leicht aufzufinden gewesen. Und die Frage ist, ob es in Visual Studio 2013 auch drinnen ist. Und da kann ich nur sagen, schauen wir uns das an und schauen einfach nach, ob das so ist. Ja? Machen wir Visual Studio 2013 mal auf. Ups. Bin ich offen. Nur eine rechte Maustaste klicken und schauen, ob das noch drinnen ist. Generate Sequence Diagram, Run Test, bla 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 bla. Na, schaut nicht so aus, als wäre das drinnen. Ja? Okay. Also der Kollege davon meint, es gibt eine Extension, die gerade in Entwicklung ist, also die man installieren kann. Die muss man noch finden und suchen. Was? Ah. Achso, ein NuGet-Ding. Okay. Extensions und Updates. Müssen wir noch wissen, wie es heißt. Ne? Bitte? Ah, ja klar. Ach ja, ey. Man sieht da, wie oft ich da drin bin. Unit. Das ist eine gute Frage, oder fragst du den falschen? Ja? Ich habe es ja nicht weggenommen. Ne? Der Unit Test Generator. Das ist drin. Gut, dann Dankeschön und einen schönen Abend noch. Also.